Hallo zusammen, hier ist der Neil vom neuen Horror-Movie-Podcast Blutkreislauf. Mit mir dabei ist die liebe Biene. Hallo Biene.
Hallo.
Ja, in unserem neuen Podcast werden wir euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, was so Horror-Movies betrifft, Gruselfilme und so weiter und so fort, beziehungsweise wir schnacken ein bisschen drüber und ja, werden die Filme so ein bisschen auseinandernehmen, beziehungsweise mal gucken, ob das alles so, wie sagt man,
Stimmig ist,
genau, ob das irgendwie so passt und einfach so ein bisschen erzählen.
Und der Grund dafür ist, dass wir Filmfans sind und vor allem auch Horrorfilmfans. Ich grusel mich zum Beispiel sehr, sehr, sehr gerne. Manchmal bereue ich das dann auch, aber ich liebe es, Horrorfilme anzuschauen, weil sie ja doch die Fantasie anregen und ich finde das Gefühl, sich zu gruseln, das hat irgendwie was. Keine Ahnung, woher das kommt, vielleicht bin ich da ein bisschen gestört, aber wenn ihr auch gerne irgendwie euch gruselt, dann seid ihr hier genau richtig bei Blutkreislauf.
Ja, bei unserem neuen Podcast Blutkreislauf werden wir, wie schon gesagt, ein paar Horror-Movies behandeln. Allerdings sind das eher so Psycho-Horror, Mystery-Horror, vielleicht auch mal der ein oder andere, wer weiß, Zombie-Film, mal schauen. Weniger die Splatter-Filme, die halten wir ein bisschen außen vor.
Ja, also ganz einfach, weil wir die nicht so gerne anschauen. Das ist tatsächlich so, dass, ja, da grusel ich mich nicht so. Es ist einfach, sind verschiedene Alternativen, Leute übelst umzubringen. Das finde ich einfach persönlich nicht so reizvoll. Wir werden aber im Verlauf euch auch fragen, ob ihr wollt, dass wir bestimmte Horrorfilme noch behandeln. Und wenn da irgendwie mal was dabei ist, was wir jetzt nicht so auf dem Schirm hätten und es uns aber doch auch irgendwie spannend vorkommt, dann ziehen wir uns das vielleicht rein. Ach ja, und wir haben uns vorgenommen, dass wir immer direkt nach dem Anschauen die Podcast-Folge dazu aufnehmen, damit noch alles frisch ist in unseren Gehirn, wir uns noch ein bisschen gruseln, die gruseligen Szenen noch vor Augen haben. Und genauso haben wir es heute zum Beispiel gemacht.
Ganz genau. Eigentlich wollte ich ja jetzt noch mal kurz was zu den Splattern sagen, aber jetzt hast du so viel weitergeredet,
das macht kann
ich mir eigentlich sparen.
Nee, schieb's doch noch rein, komm.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass da die Story halt immer gleich ist oder relativ ähnlich. Es werden halt Menschen auf bestialische Art und Weise abgeschlachtet und das ist dann, ja, das ist der Punkt einfach. Ne?
Ja, gut, bei Horrorfilmen sind oft die, es wiederholt sich viel. Jeder kennt die klassischen Horrorfehler, die Leute in den Filmen machen. Aber naja, wahrscheinlich einfach, weil sie funktionieren.
Ja, richtig, ja. Manche Sachen sind natürlich, bleiben gleich oder sind immer relativ häufig in den Filmen zu sehen. Da werden wir im Laufe der Podcast-Folgen ja auch noch drauf kommen. So, aber ich glaube, für heute genug vorgestellt. Das ist die erste Folge, das wisst ihr jetzt vielleicht schon. Ihr könnt auch mal bei blutkreislauf.de vorbeischauen, unserer Webseite. Haben wir natürlich alle eingerichtet. Auch auf Facebook findet ihr uns und vielleicht auch noch woanders.
Genau. Und dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los. Wir haben uns für heute nämlich so einen richtig alten Klassiker ausgesucht, den wir angeschaut haben. Vielleicht kommt ihr ja drauf, einer der ersten sehr bekannten Horrorfilme, die sich mit dem Thema Exorzismus beschäftigen. Und jetzt ist es ja wirklich babyleicht.
Ja, hör mal die Musik hier. Gänsehaut. Die kennt man, oder?
Ja, die kennt ihr.
Ja, die kennt man auf jeden Fall.
Fun Fact! Tubular Bells wurde von Mike Oldfield geschrieben und für den Film Der Exorzist verwendet. Mike Oldfield brauchte fast 2 Jahre, um sein Debütalbum fertigzustellen.
Wir haben uns nämlich den Exorzisten reingezogen.
Wuhu, ja.
Yeah. Ganz kurz dazu, der ist, glaube ich, von 1973 oder sowas in dem Dreh. Und
wir haben aber die bearbeitete Fassung angeschaut.
Richtig, wir haben jetzt nicht ganz die Originalfassung von 1973 angeschaut, sondern die, ich weiß gar nicht, von wann die ist.
Ja, ist noch gar nicht so alt.
Ist noch nicht so alt, wo halt noch ein paar Szenen drin sind, die angeblich im Originaldreh nicht drin sind.
Ja, wir haben, so digitalisierte Sachen.
Genau, wir haben auch das Original natürlich schon gesehen, aber das ist schon eine Weile her und es gab es halt gerade bei Amazon und Netflix und so nicht, ne?
Ja, aber lohnt sich ja auch dann immer das Aktuelle anzuschauen. Aber trotzdem haben wir gedacht, wir fangen mal mit so einem alten Klassiker an. Der war jetzt nicht so gruselig, weil wir sind Härteres gewöhnt.
Richtig, also Gruselfaktor, was hätten wir da von 10? 0 bis 10 ist unser Gruselfaktor. Welchen Faktor würden wir geben?
Ich würde sagen 5.
5, ja. Fünf. Also für die damaligen Verhältnisse von 1973, ne, oder in den 70er Jahren, da ist es schon gut gruselig gemacht, glaube ich.
Ja, auch, also wer jetzt, ne, 1900...
Mit dem Gesicht von einem Kind und so.
Ja, wer jetzt 1973, dann würde ich mich gruseln.
Ja, wahrscheinlich.
Weil aber ich heute, hätte andere Sachen noch nicht gesehen.
Das stimmt, aber heute mit den ganzen digitalen Möglichkeiten, also wenn man sich da so manche Filme anschaut, da ist ja schon...
aber bevor man immer schimpft, dass etwas nicht gruselig genug ist, es hat auch immer was mit einem selber zu tun. Man muss sich natürlich reinversetzen. Man muss manchmal auch so ein bisschen die eigene Fantasie mit einbeziehen. Was wäre, wenn ich in der Situation wäre und, und. Und dann kann man dem schon einige schreckliche Dinge abgewinnen. Aber starten wir doch mal mit der Handlung. Vielleicht kennt sie ja noch nicht jeder oder hat es nicht jeder gerade so präsent. Der Film spielt, also anfangen tut er im Nordirak, glaube ich, bei irgendwelchen Ausgrabungen, wo eine ominöse Münze gefunden wird, die Unheil verkündet. Aber eigentlich wird gar nicht richtig aufgeklärt, was es mit dieser Münze auf sich hat. Sie ist nur irgendwie im Film das Symbol für das Schrecken, was dann alles noch auf die Darsteller zukommt oder auf die Protagonisten.
Richtig, und vor allem zu Beginn, also ehrlich gesagt, die Münze kommt eigentlich auch so nicht wirklich groß noch weiter vor, so richtig dolle. Ne? Das wäre dann so eigentlich für die Kategorie Ungereimtheiten für diesen Film eigentlich so ein Punkt.
Ja, jetzt wisst ihr schon, diese Kategorie wird es geben in unserem Podcast, weil in vielen Horrorfilmen gibt es einige Ungereimtheiten, die können einen richtig aufregen, aber das ist jetzt bei dem Exorzisten nicht so extrem. Nicht ein, so zwei extrem. Sachen haben wir gefunden, aber da kommen wir noch dazu.
Da kommen wir noch drauf bei den Ungereimtheiten. Jetzt erstmal zur Story an sich. Also nach diesem Beginn hier bei diesen Ausgrabungen oder was das irgendwie ist, ja, ich glaube Ausgrabungen sind das, schwenkt man nach Georgetown und da sieht man dann eine Schauspielerin, mehr oder weniger, die für den Film da, ne?
Zu Dreharbeiten.
Dreharbeiten ist, ja, zu einem Film.
Die sind, glaube ich, da hingezogen.
Genau, die sind da hingezogen. Also es wird so ein bisschen die Familie so ein bisschen vorgestellt, so ein bisschen die Mutter. Dann sieht man auch, dass sie kommt dann nach Hause und sieht dann, da sieht man dann die Tochter und das Kindermädchen Sharon, die dann praktisch, und die Hausangestellten und so weiter. Also es ist dann, wird erstmal so ein bisschen einleitend, sage ich jetzt mal, beschrieben, welche Protagonisten in diesem Film so eine Rolle spielen werden.
Genau, und die wohnen in so einem ganz schönen, großen Anwesen, wo alles so, naja, aus heutiger Sicht ist es alles halt total retro, war damals wahrscheinlich mega schick, also die Familie, der geht's eher gut. Man kriegt so ein bisschen mit, dass der Vater wohl nicht sehr interessiert ist und in Europa wohnt und eigentlich ist es so ein bisschen eine alleinerziehende Mutter, die aber eine sehr gute Beziehung zu ihrer Tochter hat am Anfang, weil am Anfang ist die Regan, so heißt das Mädchen, ist glaube ich 12, zuckersüß und niedlich und verspielt und versteht sich sehr gut mit ihrer Mutter, aber dann fängt Regan an, sich zu verändern. Und am Anfang ist das alles noch so, dass die Mutter das auf irgendwelche somatischen Sachen schiebt und geht natürlich mit der Regan zu Ärzten.
Genau, wobei am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, also so der erste Einstieg, wo sie dann beim Arzt ist, da versteht man eigentlich, wenn man sich genau überlegt, nicht so genau, warum sie da ist. Also das ist wahrscheinlich dann eher so eine Routineuntersuchung erstmal, oder? Weil man hört ja am Anfang, also die Mutter, also Chris heißt die Mutter, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Genau, die hört ja so Geräusche am Dachboden und lässt dann Fallen aufstellen, ne, von den Hausangestellten irgendwie, weil sie denkt, da sind Ratten am Dachboden, weil so komische Kratzgeräusche sind und so, ne?
Das ist schon das Erste, was so ein bisschen gruselig ist.
Das ist das, was schon so ein bisschen gruselig ist, wo man weiß, aha, da passiert irgendwas. Aber es plätschert noch alles so ein bisschen vor sich hin dann an der Stelle.
Das Fenster ist auch immer offen. Im Zimmer von der Regan.
Stimmt, ja, das Fenster ist immer offen und es ist schweinekalt auch irgendwie.
Sie deckt die Regan immer zu. Aber ich glaube, sie geht mit ihr zu den Ärzten, weil Regan ja sagt, dass das Bett sich bewegt und sie einfach ein bisschen unaufmerksam ist in der Schule. Und es sind immer so ein bisschen Zeitsprünge. Also das ist,
stimmt, das kommt drin vor, ja, mit dem Bett. Mhm. Ja, stimmt. Das wird so nebenbei irgendwie so erwähnt eigentlich, dass man das so gar nicht so direkt wahrnimmt irgendwie am Anfang, finde ich.
Ja, also ich habe auch schon das Gefühl, dass immer so ein paar Wochen vergehen, bis so die nächste Szene ist. Und zwischendrin gibt es ja dann noch die Parallelstory von dem Pfarrer, ne?
Genau.
Und da sieht man, da lernt man eigentlich die zweite wichtige Person des Films kennen.
Damien Karras.
Danke.
Oder Karras.
Karras. Ich glaube, ist er Grieche eigentlich? Ja, ne? Könnte sein. Also die Mutter sagt immer Dimmi.
Dimmi.
Dimmi. Genau, also der Pfarrer, der hat, glaube ich, studiert Psychologie oder Psychiatrie oder irgendwie sowas, auf jeden Fall Medizin, ja. Und dann spezialisiert. Aber das im Rahmen seines Priesteramtes. Das heißt, er ist kein gut verdienender Arzt, sondern er ist ein sehr in ärmlichen Verhältnissen lebender Pfarrer, der eine Mutter versorgt. Und die Mutter ist krank und lebt auch in einer sehr ärmlichen Wohnung. Die sieht man am Anfang, hat so ein verletztes Bein und so. Und man kriegt so ein bisschen die Geschichte von ihm mit, wie er auch so gerade den Glauben ein bisschen verliert.
Ja, genau, weil es ist ja dann auch so, dass seine liebe Mama dann auch verstirbt in dem Film. Und er macht sich da tierische Vorwürfe, dass er nicht für sie da war und so weiter.
Genau, weil der Onkel bringt doch die Mutter in so ein gruseliges Irrenhaus.
Genau, und da macht er sich dann ja Vorwürfe, dass er sich nicht gekümmert hat oder dass er nicht da war und hat dann irgendwie auch so den Glauben an Gott irgendwie so ein bisschen verloren, sagt er, glaube ich, auch sogar in diesem einen, wo er mit dem einen Pfarrer, mit dem Kumpel da irgendwie ein Bierchen trinkt,
ja.
Da sagt er auch, dass er glaubt, er hat seinen Glauben verloren und so.
Übrigens fällt mir gerade auf, dass die in dem Film alle rauchen, ne? Das ist so schön.
Ja, 70er Jahre, ne? Ja. Da wurde gequarzt ohne Ende.
Überall, ne?
Schirmefluppe. Haben Sie mal eine Zigarette? Natürlich.
Lady.
Also kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Liebe Kinder, lasst es rauchen.
Ja, aber schick irgendwie in dem Film.
Ja, das ist aber in den alten Filmen häufig so, ne? Dass da eine Fluppe nach der anderen reingezogen wird.
Kommt einem ein bisschen seltsam vor, weil es ja, egal.
Genau.
Aber was mir auch noch eingefallen ist, ne? Weil, also so kurz sieht man ja so eine Szene, wo er seine Mutter das erste Mal besucht in diesem Irrenhaus. Und dieses Irrenhaus, ich habe mich dann gefragt, weil das ist ja schon selber total furchterregend, ob das zu der Zeit wirklich noch solche Irrenhäuser gab. In den 70er Jahren. Und gibt es die heute noch? Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das haben die schon übertrieben in dem Film, oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also das ist...
Da laufen alle wie Zombies rum und sehen selber schon aus wie irgendwelche...
Du bist doch da der Profi auf dem Gebiet mit Psychiatrie und so.
Ja, aber in der heutigen Zeit. Und da sieht es ein bisschen anders aus.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ob es damals in den 70er Jahren, keine Ahnung, ehrlich gesagt, da war hier auch noch Fischsuppe.
Ah ja, also in dem Film, da ist es auf jeden Fall so... Die Endstation der Hoffnung, so ein Irrenhaus irgendwie.
Genau. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Wo waren wir denn eigentlich? Weil ich die Handlung unterbrochen habe für diesen kleinen Ausritt. Egal. Wir waren eigentlich jetzt bei der Story vom Pfarrer und können jetzt wieder umschwenken. In der Zwischenzeit ist es mit Regan schlimmer geworden. Die Ärzte wissen eigentlich nicht, was ihr fehlt. Es werden in dem Film gruseligste Untersuchungen gezeigt, die es heute wahrscheinlich alle nicht mehr so gibt. Also einmal erinnere ich mich, machen sie so ein, ich glaube, Aufnahmen ihres Gehirns mit Kontrastmittel und sie kriegt so eine fette Nadel in die Gefäße gerammt.
Ja, das ist natürlich wahrscheinlich, ich weiß nicht, das war vielleicht damals noch.
Ja, auch so laut. Die Geräusche von den Geräten sind so laut.
Wobei so ein Kernspin ist immer noch laut. Ne?
Aber das war schon schlimm.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt, das war schon ein bisschen...
Also sie wird sehr gequält und diese Besessenheit wird natürlich immer dominanter. Das heißt, Dragon wird auch immer furchtbarer und auch sehr vulgär, wie ich finde. Also sie...
Das stimmt ja, sie ist sehr vulgär, tatsächlich. Also bei dieser medizinischen Untersuchung flucht sie ja den Doktor an schon so ein bisschen, ne? Und da ist ja dann...
Wir machen da jetzt keine Zitate, oder? Weil ich weiß noch gar nicht, ob wir dann explizit sind als Podcast, wenn wir jetzt das wiedergeben.
Ja, wahrscheinlich ja. Also wenn wir die Wörter hier kundtun, verwenden. Dann müssen wir es markieren, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon harte Sachen.
Ja, und sie spuckt auch den Arzt an.
Genau.
Ja, genau.
Sie spuckt gerne, ja. Aber egal.
Das kommt auch noch.
Auf jeden Fall, genau. Was eine sehr interessante Szene ist, also wo es dann so ein bisschen schlimmer schon geworden ist, also Arztuntersuchungen und so weiter und so fort, da stimmt was nicht. Also geben sie ihr erstmal Medikamente, Ritalin. Um sie zu beruhigen oder...
ja, doch, eigentlich schon.
Ja, gegen diese Hyperaktivität, die sie angeblich hat, die sie dann feststellen. Keine Ahnung. Also diese Verhaltensstörungen sind halt ziemlich stark. Und dann gibt es eine Szene, wo irgendwie in einem Haus, wo die Mutter irgendwie so eine kleine Fete hat oder so.
Mhm.
Und die kleine Regan schläft eigentlich oben. Und irgendwann kommt sie dann runter.
Pisst auf den Teppich.
Riesig. uriniert auf den Teppich, ja, würde man sagen.
Okay, und dabei sagt sie irgendwie, du wirst dort oben sterben.
Genau, und das habe ich überhaupt nicht geblickt, was sie damit meint, aber ich habe es im Nachgang gelesen, dass dann Astronaut, also sie sagt es zu einem Astronauten.
Aha.
Das
ist mir völlig entgangen.
Mir auch. Fand ich total lustig. Aber jetzt verstehe ich auch, du wirst da oben sterben. Ja, das macht dann Sinn. Ne? Der Astronaut fliegt hoch und dann wird er sterben. Okay, oder soll. Ja, egal.
Okay, also lassen wir das. Es ist auf jeden Fall auch eine beeindruckende Szene, wie sie da so unten steht in ihrem kleinen Nachthemd und völlig irre dreinschaut. Ich habe mich auch echt gefragt, warum die Mutter sich nicht selber vor ihrem eigenen Kind geängstigt hat und warum die Hausangestellten nicht gekündigt haben, gesagt haben, damit will ich nichts zu tun haben. Weil, mal ganz ehrlich, wenn man wirklich das so erleben würde, würde man doch echt Reis ausnehmen. Ist ja,
ja, auf jeden Fall. Also vor allem die das Kindermädchen, ne? Oder diese Sharon, also die sich ja um das Kind auch hauptsächlich kümmert, ne? Und so.
Ja, die
oder
hört
die
ja,
Assistentin.
Die also, hört ja auch immer diese Geräusche.
Ja, also da würde ich sofort
durchdrehen.
Hier ist meine Kündigung. Auf Wiedersehen. Tschüss. Da gibt's gar nichts. Nee, aber das ist schon, ja, es wird ja dann richtig schlimm, dass dann die Kleine, also Reagan, dann im Bett sich hin und her schmeißt im Bett und so. Das ist auch richtig, das ist schon ein bisschen gruselig gemacht, ne? Also, wo sie sich so bum, bum, bum.
Ja, ja, ja.
Hin also, und her haut.
Wenn man das in echt sehen würde, dass ein Mensch so von so einer Gewalt irgendwie heimgesucht wird und tatsächlich gibt es ja sowas, also Im echten Leben ist es immer so, dass Leute, die sagen, oh, da ist doch jemand besessen, die spinnen. Und in den Filmen ist es immer so, dass die Ärzte sagen, die ist halt einfach krank. Und man denkt im Film, die spinnen. Die sehen einfach nicht, dass der Teufel in dem Kind drinnen ist. Aber es gibt tatsächlich Erkrankungen, bei denen Menschen unfassbare Bewegungen machen, auch stundenlang teilweise in Positionen verharren. Ich habe das tatsächlich schon gesehen im Laufe meiner Ausbildung damals. Das ist, kann man schon verstehen, dass früher die Leute, die das nicht medizinisch einordnen konnten, Angst bekommen haben vor diesen Menschen.
Ja, kann man durchaus verstehen, ja. Das ist sicherlich nicht ganz einfach. Genau, und im Film ist es dann auch so, dass dann irgendwann, weil sich die Mama und auch die Sharon quasi sich nicht mehr zu helfen wissen, was mit der Kleinen los ist, dann holen sie die Ärzte, glaube ich sogar noch.
Ja.
Als sie so einen Anfall hat, dann kommen dann die Ärzte nach Hause und sollen sich das Ganze mal angucken und ja, da geht es auch dann kurzzeitig zumindest mal heiß her, der kriegt auch eine ins Gesicht.
Haben wir die nicht vergessen vorher, wo ein Psychiater kommt und sie hypnotisiert, um mit dem zweiten S zu sprechen sozusagen? Und dann
ist das nicht danach?
Ja, stimmt, das ist danach. Das ist direkt danach.
Das ist direkt danach.
Und ja. die fasst ihm doch in den Schritt, oder?
Ja, die fasst ihm in den
oder,
Schritt und
sagen wir mal,
kräftig zu. Ne?
Nicht sie, ne?
Naja, mal eigentlich das Ding da oben, das wird Ding. Immer gesagt, auch im Film.
Genau.
Ja.
Ja.
Richtig, genau. Das ist aber kurz danach, weil die Ärzte ja dann irgendwie schon feststellen, okay, da stimmt was nicht. Und die Mutter, also Chris, geht ja dann auch zu anderen Ärzten, die raten ihr dann tatsächlich, zu einem Exorzisten zu gehen.
Ja, und die Begründung der Mediziner ist folgende, dass selbst wenn es keine Besessenheit gibt, der Glaube des Patienten oder der Patientin besessen zu sein, kann dazu führen, dass das Gegenteil, also die Austreibung eines Dämons, in der Einbildung dazu führen kann, dass sich der Zustand bessert. Also wenn der Patient oder die Patientin glaubt, dass es eine Austreibung gab, kann das den Effekt der Heilung haben. Habe ich das jetzt zu kompliziert ausgedrückt?
Nee, ich glaube, also ich habe es verstanden.
Und somit so eine Art Placebo eigentlich,
ja,
ne?
Ja, genau.
Ein Placebo-Exorzismus.
Genau, ja, so ein Placebo-Exorzismus in dem Sinne.
Genau, und da sieht es ja noch so aus, als wäre das einfach, dass man einfach irgendwie einen Priester holt, aber es stellt sich dann doch irgendwie schwierig heraus, einen zu finden, der das macht, weil so ein Exorzismus, das ist ja nicht was die Kirche so alle Tage macht. Also ich weiß gar nicht, wie oft die das heutzutage noch machen. Wahrscheinlich gibt es schon so einige Sekten, wo das täglich stattfindet, aber so grob ist es ja jetzt nicht irgendwie so ein Alltagsgeschäft.
Nee, nicht unbedingt wahrscheinlich, nee. Damit lässt sich auch nicht so viel Geld machen wahrscheinlich.
Oh je.
Auf jeden Fall ist es ja so, dass, genau, also Chris, also Mutter Chris, sucht quasi dann nach einem Exorzisten und landet wo natürlich bei unserer anderen Figur?
Demi.
Demi, Damien. Genau, Demi. Natürlich, bei Demi.
Der will natürlich erst nicht.
Nein, der glaubt es auch erst
nicht. Der glaubt es auch nicht. Er ist ja immerhin Psychiater und er sagt aber natürlich, er schaut sich das Mädchen an. Und kommt dann die Familie besuchen, er kommt zur Tür rein und man hört schon gruselige Geräusche von oben. Und inzwischen sieht Regan ja aus wie ein ausgekotzter Plüschbär, keine Ahnung. Hat grüne Augen, Kratzer überall, die Haare sind verzottelt, auch verletzt, die Zähne sind faulig. Also eigentlich so, wenn das in echt so wäre, würde man wahrscheinlich schon denken, oh je, hier stimmt was gewaltig nicht.
Ja, das scheint Demi aber nicht so zu checken.
Nicht wirklich. Irgendwie. Also der ist Profi, ne? Der Psychiater hat schon viel gesehen und meint immer noch, dass es sich hier um so eine Art Psychose handelt oder um, ja, vielleicht irgendwie, dass das Mädchen Aufmerksamkeit will. Oder auf jeden Fall glaubt er nicht an eine Besessenheit und benutzt dann auch Fake-Weihwasser, besprüht oder beträufelt damit Regan, die unfassbar aufschreit in verschiedenen Stimmen. Mhm. Und scheinbar leidet, aber da das Wasser eben nur Leitungswasser war, glaubt er weiterhin, dass Regan nicht wirklich besessen ist und will eigentlich erst gehen.
Genau. Oh. Also er nimmt quasi dann... Er nimmt ja dann die Stimme von Regan auf, weil das ist ja ein Kriterium für einen Exorzismus. Also die Person, die besessen ist, damit die Besessenheit nachgewiesen werden kann, muss in einer fremden, ihr nicht bekannten Sprache sprechen.
Ja.
Also zum Beispiel Aramäisch, Latein oder sowas. Oder
oder auch Spanisch, egal, oder Spanisch. Eigentlich eine, die sie nicht gelernt hat.
Genau, weil wir reden ja hier über ein 12-jähriges Mädchen. Also die ist ja... Ne?
Genau,
also
aber die, der Teufel kennt ja alle Zungen.
Genau, der Teufel kennt alle Zungen und dementsprechend ist das dann der, wobei der Dämon ja dann eigentlich auch, ne, theoretisch. Weil man ist ja nicht zwangsweise vom Teufel besessen, sondern auch von irgendeinem Dämon.
Ja, das erfährt man in dem Film nicht so ganz. Also
irgendwie, ja, hier jetzt nicht, da sagt sie ja dann ganz auch deutlich, dass es der Teufel ist.
Ja, genau. Und ich glaube, das soll so sein, ne? Ich glaube, ja. Das hat auch so, da kann man wieder so ein bisschen auf den Anfang gehen mit dieser Münze. Irgendwie hat sich doch da das Höllentor geöffnet, wie auch immer. Man fragt sich immer irgendwie, hat der Teufel nichts Besseres zu tun, als in so ein kleines Mädchen einzufahren? Also das ist immer so eine Frage, die ich mir stelle.
Hat er halt gerade Zeit.
Ja, aber warum macht er da nichts anderes? Ein Weltkrieg oder so?
Ja.
Naja.
Hat er erst kurz vorher gemacht gehabt.
Oh Gott. Ja, vielleicht braucht er am Anfang, hat er vielleicht noch nicht so viel Kraft, ne? Man muss sich ja. Das immer so ein bisschen schön, oder man muss sich immer selber so Erklärungen finden für irgendwas. Auf jeden Fall ist er ja in Regan drin und deswegen kann sie auch in anderen Sprachen sprechen. Das heißt, in diesem Fall spricht sie zwar eine kurze Passage Latein, aber was eigentlich das Interessante ist, ist, als sie rückwärts spricht, in verschiedenen Stimmen. Weißt du noch, was sie da sagt? Oder Dämonen da sagen, irgendwie gib uns Zeit. Ich sterbe in diesem Körper oder, nee, lass sie sterben.
Irgendwie sowas in der Richtung, genau.
Das ist schon gruselig
ja. Und da ist er auch schon so ein bisschen, also unser Priester, Pfarrer, also.
Priester.
Genau, also ist er schon ein bisschen,
der Mann Gottes.
Also Demi halt, ne? Demi ist auf jeden Fall da schon so ein bisschen, vielleicht ist da doch irgendwie was im Busch, ne?
Ja, aber stell dir mal vor, Niel, du sitzt irgendwo in so einer kleinen dunklen Kaschemme mit so einem Tonband, lässt es rückwärts laufen und dann hörst du mit verschiedenen Stimmen furchtbare Sachen und das, weißt du, hat ein Mädchen gesagt, ist schon...
Ja, das ist schon gruselig. Boah. Ich denke mir auch, also ich denke mir schon auch, also in dem Moment, dann, komm, Demi, also was für Beweise brauchst du denn dann eigentlich noch,
ja,
wenn du sowieso, aber er hat ja den Glauben so ein bisschen auch verloren an Gott, ne? Dementsprechend vielleicht auch an den Teufel, sage ich jetzt mal, also an diese ganze Geschichte und diese Konstruktion. Vielleicht hat er deswegen dann irgendwie auch natürlich erstmal so ein bisschen gezögert und außerdem Exorzismus hat er ja zu Chris, zur Mutter auch gesagt, das macht man schon lange nicht mehr.
Ja, aber wie gesagt, er geht ja dann auch nochmal in sich, weil Regan hat ihn angesprochen auf seine Mutter und die konnte ja nicht wissen, dass seine Mutter gestorben ist.
Richtig, ja, genau, das ist
auch so ein Punkt. Das nagt schon an ihm, ne?
Ja, das nagt auf jeden Fall. Und was dann vor allem, was ihm dann überzeugt hat, das passiert dann kurz danach, da wird er dann von Sharon, von der, wie heißt sie denn? Also Kindermädchen, oder? Ich weiß es nicht genau.
Ja, was die ist eine Rolle Haushaltshilfe, spielt.
Haushaltshilfe, die auch immer. Ne? Assistentin der tollen Schauspielerin Chris vielleicht auch, das ist ja egal. Auf jeden Fall ruft die Demi dann nachts an.
Nachts, ja.
Ne? Und dann kommt er vorbei und dann schauen sie sich gemeinsam das Mädel nochmal an und dann hat sie auf ihrem Bauch so
die Regan.
Ja, genau, die Reagan natürlich, klar, also auf ihrem Bauch, sie ziehen praktisch den Schlafanzug oder was auch immer sie anhat, ziehen sie so ein bisschen hoch und da steht dann Help Me.
Ja, das kommt so aus der Haut raus.
Ja, genau. Und da wird dem Dimi dann schon klar, Reagan ist da drin gefangen, weil
das kann man mit einer normalen Psychose einfach nicht vollbringen.
Hier ist ziemlich schwierig.
Ja, also da ist er dann überzeugt und dann, ich weiß nicht, das klingt jetzt blöd, dass er stellt den Antrag auf einen Exorzismus, klingt ein bisschen unpassend. Aber auf jeden Fall spricht er vor und sagt, er hat jetzt praktisch die Zeichen und will diesen Exorzismus einleiten. Und die Kirche, die sagt, er soll den Exorzismus nicht selber durchführen, er ist nicht erfahren, sie brauchen einen erfahrenen Mann. Und jetzt kommt eigentlich die große Wende in diesem Film. Jetzt geht nämlich eigentlich die Teufelsaustreibung los mit.
Genau. Und jetzt kommt der Lancaster Marin, heißt der gute Mann.
Jawohl.
Das ist nämlich der Pater, der am Anfang eben diese Münze auch da gefunden hat.
Und so schließt sich der Kreis.
Ah, genau. So, und der kommt da jetzt vorbei und will dann mit Dimi quasi zusammen, mit Damien Karras quasi den Dämonen oder den Teufel, je nachdem, austreiben aus dem jungen Mädchen.
Er sagt ja, es ist Reagan. Nur einer. Er sagt, es ist nur einer. Weil als er ankommt, man muss dazu sagen, dass er schon sehr, sehr alt ist und es wird im Film erwähnt, dass der letzte Exorzismus ihm fast das Leben gekostet hat. Also scheinbar so ein Exorzismus furchtbar anstrengend. Das verstehe ich zwar immer nicht, eigentlich beten sie nur, aber egal. Es ist furchtbar kräftezehrend und der alte Mann ist schon sehr gezeichnet, das sieht man auch, aber er kommt auch so erhaben rüber, finde ich. Also ich mag den sehr gerne, er wirkt sehr nett, sehr, ja, ist so ein bisschen so der Hoffnungsbringer an der Stelle und Dimi möchte ihm dann eigentlich noch sagen, was es eigentlich mit dem Fall auf sich hat und wie viele Personen oder Dämonen in oder Persönlichkeiten in
genau,
Reagan sind.
Das
und
ist
dann
aber,
sagt er so ganz cool, es ist nur einer.
Genau, und Lancaster Marin ist auch da nicht so wirklich interessiert, sondern er will gleich loslegen.
Richtig.
Ja, und er will gleich hier, genau. Schießt den Dämon raus.
Quasi. Und dann betreten sie praktisch das Zimmer. Reagan ist inzwischen komplett entstellt.
Ja, und spuckt und kotzt grünes Zeug. Und
ja,
so.
Andauernd.
Und das ist eklig ein bisschen.
Ich finde auch diese grüne Kotze, das haben sie irgendwie, das sieht aus wie dieser Slime, den es irgendwie in den 90ern gab, so richtig unecht.
Ja, stimmt, ja.
Das ist so ein richtiger, ekliger Brei und läuft die ganze Zeit aus dem Mund raus. Ja,
ja, nee, ist nicht schön.
Reagan ist wirklich eklig an der Stelle.
Ja, Reagan ist eklig an der Stelle, ja. Aber in dem Moment, also geht es dann los mit dem Exorzismus quasi, ne? Also die fangen dann beide das Beten an, besprühen den Dämon die ganze Zeit mit
Weihwasser.
Kreuzküsse, beten, Weihwasser,
genau.
Kreuzküsse, bisschen.
Blablabla. Und es gibt ein paar Regeln, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand die Regeln jetzt nicht so schwer. Rede nicht mit dem Viech. Geh nicht drauf ein, es lügt, glaub ihm nichts und zieh dein Ding durch. Aber es scheint irgendwie schwer zu sein, das, was der Teufel sagt, durch ein Ohr rein, durchs andere rauszulassen. Ne?
Ja, das scheint ziemlich schwer zu sein. Genau, also nach einer Weile von diesem Versuch auszutreiben, den Dämon, müssen sie sich dann mal so ein bisschen erholen. Und dann gehen sie auch beide aus dem Zimmer raus, also die beiden Pater oder beiden Priester, wie auch immer. Dann geht Dimi alleine wieder rein.
Das fand ich schon dumm.
Ich weiß auch nicht warum, aber Dimi geht alleine wieder rein.
Er wollte die Werte überprüfen, weil er Arzt ist.
Ach so,
Ich hätte das trotzdem nicht gemacht.
Okay, auf jeden Fall spricht dann Reagan plötzlich in der Stimme von der Mutter von Dimi und redet mit ihm. Und
Dimi, warum quälst du mich so?
Genau. Und da fühlt er sich natürlich richtig scheiße, weil er hat ja schon den Gedanken gehabt, dass er...
Dann flippt er aus
und das ist natürlich gar nicht gut, weil das kriegt aber der Lancaster Marin noch früh genug mit, ne, dass er sich da ein... Und schmeißt Dimi quasi raus.
Schmeißt ihn aus dem Zimmer.
So, und dann macht er alleine den Exorzismus weiter.
Das kriegt man aber nicht mit, also er spricht ein Gebet, dann geht die Tür zu... Und man sieht wieder Dimi unten sitzen, mit seinem Schicksal hadern. Er ist allgemein ein bisschen depressiv, finde ich, kommt darüber.
Ja.
Und dann kommt aber die Chris, völlig besorgt natürlich. Die ist nur noch ein Häufchen Elend wegen ihrer Tochter und fragt ihn, ob die Tochter sterben wird. Und dann sagt er nein und geht heroisch wieder in das erste Stockwerk, in das Zimmer des Grauens. Und was muss er feststellen?
Ja, Lancaster Marin.
Lancaster Marin ist verstorben.
Richtig, der liegt da so auf dem Bett, während der Dämon so in der Ecke kauert,
also
und
das,
ein bisschen lacht.
Naja, erst guckt, also ich sag jetzt mal Regan, weil also man sieht ja noch das Mädchen voll dämlich drein.
Das stimmt.
Und wirklich voll dämlich, wie so hat so einen richtigen Glotze. Und dann ging es eigentlich schon so, da habe ich das erstmal so Aggressionen gekriegt gegen das Viech, weil dann lacht es ja so.
Genau, ja.
Und stimmt. Man ist total traurig, weil man mochte den Lancaster Maron total gern. Und es war ein lieber Typ, der nochmal alles gegeben hat am Ende seines Lebens. Und hat es dann, ich denke mal, hat irgendwie so ein Herzversagen, so sieht es aus, weil er versucht ihn ja auch zu reanimieren, ne?
Ja, wobei das eine Reanimation ist, da weiß ich nicht, der haut halt ein paar Mal wie ein Weltmeister auf den Brustkorb drauf.
Das soll man doch machen, wenn man das nicht, man soll doch einmal draufhauen auf die Brust, wenn man nicht weiß, wie man reanimiert. Er haut, glaube ich, 10 Mal drauf.
Aber er ist doch Mediziner.
Ja, habe ich auch nicht verstanden.
Also egal, auf jeden Fall stellt er ziemlich schnell fest, dass Lancaster Maron nicht mehr unter uns weilt.
Und der blöde Dämon lacht.
Und der Dämon lacht und daraufhin wird Demi richtig sauer und will den Dämon eigentlich verprügeln.
Ja, verprügelt ihn auch.
Ja, verprügelt ihn
voll
auch. Oder
in die
versucht es dementsprechend. Und in dem Moment sagt er ja dann zum Dämon,
nimm mich.
Richtig. Und in dem Moment springt dann der Dämon quasi aus dem kleinen Mädchen auf Demi über.
Und Demi kann sich noch kurz sammeln, kurz nochmal wissen, wo er ist und springt aus dem Fenster, um sich umzubringen.
Genau, schmeißt sich aus dem Fenster. Und rollert die Treppe runter. Ach, das haben wir vorhin vergessen noch. Da ist schon mal jemand runtergefallen. Aber das ist eigentlich irrelevant für die Story. Aber egal. Da geht es dann so eine richtig steile Treppe runter.
Ja, also
10, sagen wir mal 10 Meter.
Treppe draußen, runter. Also draußen vor dem Haus.
Vor dem Haus. Also er schmeißt sich aus dem Fenster raus, die Treppe runter, baller, baller, baller. Und dann ist natürlich Demi auch leider nichts mehr.
Ja, ist tot. Also er japst noch vor sich hin, sein Kumpel kommt noch und nimmt ihm die Beichte ab. Aber er hat praktisch sich geopfert, er hat praktisch seinen Körper als Gefäß dargeboten für den Dämon oder Teufel, der in Regan ist. Und der hat das gerne angenommen, weil er sich natürlich wahrscheinlich gerne in einen Priester reinverleiben wollte. Aber
genau.
Demi hat sich dann umgebracht und das war das Ende dieses fucking Teufels.
Richtig. Aber jetzt hast du was gesagt, was wir explizit markieren müssen.
Okay, ich wiederhole, das war das Ende des Teufels. Und Regan sitzt dann weinend im Zimmer. Inzwischen kommt dieser eine Inspektor oder Lieutenant irgendwas. Und überall scheint das Leben zu erwachen. Die Menschen draußen, die Passanten, sehen, dass der Pfarrer tot auf der Treppe liegt. Und im Haus ist jetzt auch irgendwie wieder alles normal. Also wie es halt normal ist, wenn man gerade das Schlimmste der Welt erlebt hat. Das Mädchen weint, ist noch sehr verletzt. Die Mutter kommt rein, tröstet ihr Kind. Und ja, so endet eigentlich der Exorzismus.
Genau, so ist es dann vorbei, die ganze Geschichte. Am Ende ziehen sie dann letztendlich weg. Aber irgendwie ist alles wieder gut. Wobei dieses Medaillon oder diese Münze haben sie tatsächlich immer noch bei sich, ne?
Also, nein, das ist nicht die Münze vom Anfang. Das ist die Münze, die der Demi um den Hals hatte.
Ach so.
Das ist eine Heiligenfigur. Was mit der Münze am Anfang passiert ist, weiß kein Mensch.
Ist das nicht die?
Ich glaube nicht.
Ach so. Was sollte das dann? Das ergibt ja gar keinen Sinn.
Die Münze am Anfang.
Und schon sind wir bei den Ungereimtheiten dann.
Ja, Moment. Ich muss erst mal eine andere Frage stellen. War der Exorzismus jetzt eigentlich erfolgreich?
Ja, ich würde sagen ja, weil das Mädchen ist ja jetzt nicht mehr.
Aber sie haben doch eigentlich wieder mal den Teufel nicht ausgetrieben mit ihren Gebeten.
Nee, eigentlich erst als er ihn verprügelt hat und gesagt hat, nimm mich, dann ist er übergesprungen. Da fragt man sich eigentlich auch, warum?
Ja.
Aber
also
dann
hat
er sich umgebracht und somit ist der Dämon dann auch wieder weg oder in der Hölle eingesperrt, weil er ja sonst, ja, so ein bisschen, ja, man darf die Sachen nicht zu sehr hinterfragen.
Nein, man darf sie nicht zu sehr, also ich meine, ich habe immer sowieso schon so ein Problem damit zu verstehen, warum, also wenn Gott so mächtig ist, warum es nicht einfach reicht, ein Gebet zu sprechen, dann kann doch Gott den Teufel vertreiben. Aber es scheint ein wahnsinniger Kraftakt zu sein, diesen Katechismus rauf und runter zu predigen. Und das Einzige, was die gute Seite hat, ist ein bisschen Weihwasser und Kreuz. Bei einem sehr mächtigen Dämon wird das Kreuz einfach umgedreht oder verbogen oder was auch immer.
Ja, der kann ja, da kommen wir vielleicht auch im Laufe unserer Podcast-Serie noch auf einen anderen Film oder andere Filme, wo sowas vielleicht drin vorkommt.
Was diese Dämonen alles machen
was
können.
Was sie alles
ne?
so machen können. Die können ja Sachen bewegen, die können das ganze Haus einstürzen lassen manchmal. Ja. Ne? Aber dann reicht es, wenn du ihren Namen weißt. Ja, gut, okay.
Genau,
anderes also Thema, kommen wir noch drauf.
Das ist, ich denke mir immer, dass man könnte das alles sehr, sehr schön erzählen, unabhängig davon, ob man das jetzt für Schwachsinn hält. Man kann das ja einfach mal mitspielen, also wenn man sich sowas anschaut. Aber ich finde immer schön, wenn es auch so wenigstens so ein bisschen Sinn macht. Und manchmal macht es halt keinen Sinn, wenn so ein Dämon auf der einen Seite total mächtig ist und auf der anderen Seite irgendwie dann heult, weil er ein bisschen Weihwasser abkriegt.
Das ist richtig, ja. Das ist dann manchmal, naja.
Er weiß ja auch immer sehr viel, so ein Dämon, ne? Was die anderen so für Schwächen haben.
Ja gut, weil der Teufel uns alle kennt, ne?
Ja.
So ungefähr. Deswegen ist das ein bisschen, aber gut, das ist dann halt von Film zu Film auch sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird.
Genau, also wir haben ja am Anfang gesagt, der Gruselfaktor ist bei 5 und das liegt daran, dass ja schon einige Szenen sind, wenn man sich vorstellt, dass das in echt so wäre, dann kann es einem schon schaurig werden. Die Regan, was wird geboten? Sie krabbelt einmal rückwärts die Treppe runter vom ersten Stock ins Erdgeschoss, wie so eine Spinne, nur rückwärts, tatatatatat, schon ein bisschen ekelhaft.
Ja, stimmt, ja.
Ja, auch wenn sie ihren Kopf um 180 Grad umdreht.
Genau, sie
umdreht.
Dreht ihren Kopf um 180 Grad. Ja, wenn man das in echt sehen würde, ich glaube da...
Ja, und ich finde eigentlich am gruseligsten auch immer, wenn es irgendwie so ganz kleine Sachen, also wenn es dunkel ist und man denkt, sie schläft und dann reißt sie einfach die Augen auf. Sowas finde ich fies.
Ja, ist fies, ja.
Ja, aber Gruselfaktor 5, aber von der Story selber oder wie ist der Film, Neil? Was würdest du geben? Die Handlung einfach... Hat sie gefallen von 10 Sternen?
Ja, da würde ich schon so bei 7 einpendeln, glaube ich.
Mhm. Ja, also man muss ja auch immer dazu sagen, es ist ja schon wirklich ein alter Film. Und ich glaube, davor gab es auch nicht irgendwie welche, die dieses Thema groß behandelt haben. Und dafür ist es schon sehr kreativ.
Ja, das auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall schon ein Film, den man empfehlen kann, dass man sich den mal anschaut. Ja.
Also so ein richtiger Horrorfilm-Fan.
Genau, also ja. Und er ist jetzt aber auch nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, dass ihn auch vielleicht Leute, die etwas leichteres oder seichteres Gemüt haben, da vollkommen ins Arousal kommen. Also das... sollte eigentlich dann auch noch machbar sein.
Ja, ich denke schon. Also, wenn ich es konnte mit, ich weiß gar nicht, weil ich den Film das erste Mal gesehen habe, 12 heimlich.
Ehrlich?
Ja.
Das ist Sabalot.
Aber da habe ich mich noch mehr gegruselt natürlich als heute.
Ja, das würde ich auch denken. Wenn ich den, also, ich habe den erst später gesehen.
Ja, aber ein paar Ungereimtheiten gab es. Also wir haben ja schon gesagt, diese Münze, ne, die am Anfang ausgegraben wird, was will sie uns sagen? Weißt du, sie taucht einfach irgendwie nicht mehr wichtig auf und es wird nicht erklärt, warum. Man muss auch sagen, am Anfang, so diese erste Szene, ein bisschen dauert sie, wo der Priester ja diese Münze gesehen hat und noch irgendwie so eine Skulptur, die aussieht wie so ein Löwe, so ein schreiender Löwe, ein bisschen gruselig. Aber warum hat er so eine Angst? Also wenn er weiß, dass irgendwas Unheil naht, warum macht er dann nichts?
Ja, das finde ich auch komisch. Also am Anfang, da ist ja dann auch diese Szene, wo er dann bei diesem anderen Typen da ist und dann ist doch diese Pendeluhr und die bleibt ja dann plötzlich stehen irgendwie. Und es wird aber gar nicht groß weiter, ist dir noch nicht mal aufgefallen, oder?
Nein.
Na, er guckt dann auch so komisch und guckt dann so auf die Uhr,
ach, die
auf
Uhr
diese Pendeluhr.
Ja, die richtig.
Uhr da in dem Zimmer, die Pendeluhr, die bleibt einfach stehen.
Ach, schau, weil ich habe nämlich nur auf die Uhrzeit geguckt. Ich habe gedacht, vielleicht ist es 3.33 Uhr oder so, die Stunde der Hexen, aber
so, ja.
war nichts.
Nee, irgendwie, er wirkt auch ein bisschen besorgt irgendwie, aber man checkt halt überhaupt am Anfang noch nicht, wieso gesagt.
Er zittert die ganze Zeit und nimmt irgendwelche Tabletten.
Ja,
aber das ist so ein bisschen was, wo man sagen muss, ja, warum? Und dann versteht man auch nicht wirklich, warum dieser Teufel in die Regan eigentlich reingeht. Warum in die Regan? Also der Pfarrer erklärt zwar dann später, er sucht sich irgendwie, ja schon...
Ein Gefäß.
Ein Gefäß und er will natürlich auch uns Menschen schockieren und dann ist natürlich so ein zartes Mädchen etwas... was uns mehr berührt und er will ja auch irgendwie die Menschen entstellen, damit wir uns vor uns selbst ekeln oder irgendwie sowas.
Mm, genau.
Und uns auch nicht vorstellen können, dass Gott uns liebt. Das ist, glaube ich, auch ein Zitat in diesem Film. Ja. Aber das ist so ein bisschen eine Ungereimtheit, ne? Also, warum jetzt sie? Hat sie irgendwas in der Hand bekommen oder ist irgendwie in Kontakt zu der Medaille gewesen oder so, also nicht, dass ich wüsste.
Ja, nee.
Und deswegen ist es schon ein bisschen erstaunlich. Es ist einmal das Fenster offen und ich würde jetzt mal sagen, das war der Moment, wo irgendwie diese dunkle Macht eingefahren ist in das Kinderzimmer.
Wahrscheinlich irgendwann da in dem Bereich, ja, oder in dem Dreh.
Ja, und was auf dem Dachboden los war, wird auch nicht geklärt.
Nee, das wird auch nicht geklärt. Und ja, das ist halt auch irgendwie der Dämon gewesen wahrscheinlich.
Ich glaube, man muss einfach in jedem Horrorfilm einmal entweder in den Keller oder auf den Dachboden gehen. Sonst ist es nicht komplett.
Richtig, damit man so einen Schockmoment dann zumindest haben kann, wo das Kinopublikum oder das Fernseh, je nachdem, Publikum dann einfach erschrecken soll. Ja, genau. Da sind auch ein, zwei, vielleicht auch drei Szenen drin, wo man schon so ein bisschen den Schreck kriegen kann.
Ja, also es ist nicht so, es gibt Filme, das wird im Verlauf auch noch euch bekannt werden, wo Neil und ich eigentlich die ganze Zeit nur, oh Gott, da, hast du das gesehen? Das ist jetzt bei dem Exorzisten nicht so. Das ist eher so, dass man ist gebannt bei der Story. Also das ging mir schon so, dass ich die ganze Zeit dabei war und schon irgendwie interessiert zugeschaut habe, wie es weitergeht. Und natürlich ist auch so ein bisschen auch die Emotionen der Leute nicht unentscheidend. Also der Mutter geht es eigentlich laufend schlechter, ihr Kind so zu sehen. Also der Film hat auch, das ist natürlich, tut einem das auch leid. Also der weckt doch das Mitgefühl bei einem. Und ein bisschen lernt man was so über diese religiösen Rituale auch. Ich glaube auch, das ist so der Film, der das erste Mal so ein bisschen öffentlich gemacht hat, was es so da im, jetzt sage ich es auch mal, Werkzeugkasten der katholischen Kirche gibt. Und das ist ganz gut gemacht. Also alles in allem würde ich sagen, der Film lohnt sich.
Ja, der Film lohnt sich auf jeden Fall. Kann man ihn auf jeden Fall mal anschauen für einen netten Filmabend.
Genau, und die Schauspieler machen das auch ganz gut.
Machen gut, ja. Ansonsten, es ist nicht besonders viel Musik in dem Film, muss man sagen. Die Musik, die wir vorhin gehört haben, die kennt man natürlich, aber sonst...
Die ist auch, finde ich, ziemlich gut. Hat einen hohen Wiedererkennungswert.
Ja. Aber ansonsten kommt nicht viel Musik vor. Nee, ne? Hat man damals noch nicht so gemacht, scheinbar.
Nee, und auch die Geräusche sind nicht so unterstützt mit irgendwelchen Wumms und Knallen, sondern es sind wirklich dann einfach die Raschel- und Knarzgeräusche, genau, die sie da aufgenommen haben.
Nicht so wie
haben.
Heute, ne?
Ja, heute ist ja, wenn du da irgendwie so Dolby Surround-Boxen hast, da...
Wenn die Streichholz anzünden, da denkst du, dass der Hubschrauber abgehoben
hat. Richtig. Herrlich.
Sehr gut.
Ja, aber wer ihn noch nicht gesehen hat, also da kann ich guten Gewissens sagen, für alle, die auch so ein bisschen eher so dieses Mysteriöse mögen, den kann man sich wirklich gut mal anschauen, den Film.
Kann ich nur zustimmen, ja. Sehr, sehr gute Geschichte. Ja, und damit wären wir eigentlich schon am Ende von unserer ersten Folge hier, oder?
Ja, also ich weiß gar nicht, wow, wie wir uns angestellt haben.
Nee, weiß ich auch nicht. Egal.
Ist egal.
Macht einfach Spaß.
Ja, und wir freuen uns schon, wenn wir euch zu dem nächsten, wir haben uns noch nicht entschieden, welchen Film wir als nächstes angucken.
Nee, haben wir noch nicht.
Aber eine Liste haben wir grob gemacht. Und lasst euch überraschen. Wir würden uns auf jeden Fall total freuen, wenn ihr weiter zuhört bei unserem Podcast Blutkreislauf. Und in diesem Sinne sagen wir euch ein gruseliges Auf Wiedersehen und ein Auf Wiederhören. Gruselt euch nicht zu sehr.
Nicht zu sehr, und aber ein bisschen.
Ein bisschen, denn ein bisschen tut gut.
Bis dahin.
Bis dann. Macht's gut. Tschüss.